Grüß Gott.
Lennart Öl hat das Wort für die SPD-Fraktion.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es ist 10 Monate her, dass wir zum ersten Mal über das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz debattiert haben. Genau gesagt 8 Monate, dass wir das Gesetz gemeinsam als SPD, Grüne, FDP und mit der Unionsfraktion zusammen im Finanzausschuss beschlossen haben. Bei dem Gesetz geht es um die Umsetzung von EU-Richtlinien, der MiCA und der DORA, um genau zu sein, also unter anderem die einheitliche Regulierung des Handels mit Kryptowerten. Dinge, bei denen wir uns eigentlich alle schnell einig wurden. Und jetzt wird sich bestimmt der ein oder andere Zuhörer fragen, warum findet das erst der Abschluss dieses Gesetzes erst heute im Plenum statt? Und die Antwort ist wahrscheinlich sinnbildlich für das Scheitern der Ampelkoalition. Ein eigentlich unstrittiges Gesetz wurde zum Gegenstand von Machtspielchen. So waren es anfangs die Grünen, die durch monatelange Blockade das Gesetz auf einer anderen Ebene sich Zugeständnisse erhofft haben. Doch für die minimalen politischen Geländegewinne das Gesetz dann zu blockieren, hat sich am Ende als Eigentor erwiesen. Wenn das Ihre Strategie ist, Herr Kollege Audrich, dann kann man Ihnen bei der Bundestagswahl wirklich nur Hals und Beinbruch wünschen. Und nach dem Bruch der Ampel wollte die FDP dann auf einmal nicht mehr zustimmen. Dabei schwirbt doch ihr eigener Vorsitzender mit einem Kryptovorstoß nach amerikanischem Vorbild. Aber dieser ist ohne die Umsetzung des Finanzmarktdigitalisierungsgesetzes gar nicht möglich. Wir als SPD-Fraktion hätten dieses Gesetz gerne schon im Sommer verabschiedet. Aber jetzt ist es umso besser, dass wir nun, wenn nun auch 12:05 dieses Gesetz noch in diesem Jahr verabschieden können. Und diese Machtspielchen haben außerhalb dieses Hauses natürlich für große Irritationen gesorgt. Regelmäßig haben mich betroffene Finanzunternehmen kontaktiert und mir ihre Verunsicherungen über die Nichtumsetzung von MiCA und DORA geschildert. Andere europäische Staaten haben diese Verordnungen bereits seit Monaten umgesetzt. Und mit jedem Monat der Blockade verliert unsere Finanzwirtschaft Zeit im internationalen Wettbewerb. Von der Vertragsstrafe in Brüssel, die uns gedroht hätte, wenn wir dieses Gesetz nicht rechtzeitig abgeschlossen hätten, mal ganz abgesehen. Es wäre fatal gewesen, wenn wir das Gesetz nicht rechtzeitig verabschieden würden, denn das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz sieht zum Beispiel vor, dass Kryptowerte nur noch durch eine Lizenz europaweit gehandelt werden können, ohne in jedem Staat bei jeder einzelnen Aufsichtsbehörde eine eigene Lizenz beantragen zu müssen. Eigentlich ein tolles Beispiel für Bürokratieabbau. Und in anderen EU-Staaten kann man diese Lizenz auch schon beantragen. Umso wichtiger für die deutsche Finanzwirtschaft, die in dem Kryptohandel tatsächlich weltweit schon sehr gut aufgestellt ist. Inhaltlich reiht sich das Gesetz ein in eine echte Erfolgsstory, mit der diese Bundesregierung den Finanzmarkt in Deutschland weiterentwickelt hat. Maßnahmen wie das Zukunftsfinanzierungsgesetz waren ein echter Meilenstein für die Weiterentwicklung des Finanzmarktes in Deutschland. Diese Bundesregierung, unser Finanzminister Jörg Kukies, hatten mehr Pläne für den Finanzmarkt als jegliche Bundesregierung zuvor. Mit dem Generationenkapital hätten wir erstmalig eine Kapitalmarktkomponente in der gesetzlichen Rentenversicherung etabliert, mit dem Altersvorsorgedepot eine längst überfällige Reform der Altersvorsorge angestoßen. All das hätten wir umsetzen können, hätte die FDP am Ende nicht die Nerven verloren. All diese Pläne zeigen aber, was in einer Fortschrittskoalition möglich gewesen wäre, die nämlich den Finanzmarkt nicht als Risiko, sondern als Chance gesehen hätte, aufsichtsrechtlich zielgerichtet mehr Spielräume ermöglicht hätte, ohne fahrlässig zu deregulieren, die Finanzbildung und Vermögensbildung sozial gerecht gefördert hätte, ohne pauschale Steuergeschenke zu verteilen. Und es ist tragisch, dass wir bestimmte Initiativen nicht über die Ziellinie bringen. Doch lassen Sie mich eines sagen. Wir als SPD wollen die Weiterentwicklung des Finanzstandortes Deutschlands vorantreiben. Und wir sind jederzeit bereit, auch noch vor den Neuwahlen mit den demokratischen Parteien hier im Parlament Impulse zu setzen. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz 2.0 steht in den Startlöchern. Wir haben einen fertigen Gesetzentwurf, den der frühere Finanzminister immer angekündigt hat, aber nie umgesetzt hat. Man sieht, was ist möglich, wenn die FDP nicht mehr Teil der Regierung ist. Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz 2.0 würde der steuerrechtliche Rahmen für Risikokapital deutlich verbessert werden und die Zusammenarbeit mit der BaFin erleichtert werden. Wir sind bereit, über diese Vorhaben noch vor den Neuwahlen zu debattieren, und wir freuen uns natürlich über verantwortungsbewusste Mitstreiter. Heute können wir dafür ein Vorbild setzen, zeigen und zeigen, dass wir ein gemeinsames Interesse an unserem Finanzplatz haben. Lassen Sie uns das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz endlich beschließen nach dem Eiertanz der letzten Monate. Ihnen allen frohe Festtage, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Man sieht sich im neuen Jahr. Vielen Dank.
Johannes Stenning hat das Wort für die CDU-CSU.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf den Zuschauertribünen. Sie haben sich vermutlich, als Sie sich vor einigen Monaten angemeldet haben, um eine Sitzung des Deutschen Bundestags zu verfolgen, jetzt nicht unbedingt vielleicht gewünscht, dass es das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz ist, weil das jetzt vielleicht, ich sehe auch Kopfnicken auf der Tribüne, weil es jetzt vielleicht nicht das Gesetz ist, was jeden Tag in der Bildzeitung steht oder was an den Stammtischen diskutiert wird. Aber es ist ganz interessant, weil Sie ja in der ersten, Wortmeldung der SPD gerade gemerkt haben, dass man an diesem Gesetz ziemlich genau erkennen kann, warum Olaf Scholz als Bundeskanzler gescheitert ist und warum diese Ampel gescheitert ist. Weil man sieht, dass selbst bei einem solchen Gesetz, wo es darum ging, dass wir EU-Richtlinien in deutsches Recht überführt haben, um Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland etwas Gutes zu tun, Deutschland weiter nach vorne zu bringen. Ein Gesetz, wo wir übrigens als Opposition uns beteiligt haben, auch einen Entschließungsantrag im Ausschuss gemacht haben und wo wir dann sogar im Ausschuss zugestimmt haben, trotzdem 8 Monate lang gestoppt wurde, blockiert wurde von der Grünen Partei und erst jetzt auf den letzten Metern dieser Legislatur im Gesetzesblatt steht. Und deswegen zeigt es symbolisch dieses Gesetz, woran es in den letzten 3 Jahren gescheitert ist, nämlich, dass man die Sache im Blick hat, dass man nicht die ganze Zeit streitet, sondern dass es darum geht, unsere Heimat nach vorne zu bringen, Deutschland nach vorne zu bringen. Und es ist gut, dass die Ampel Geschichte ist. Und es ist noch besser, wenn dann auch der Bundeskanzler Olaf Scholz ab Februar dann Geschichte ist und wir einen neuen Bundeskanzler Friedrich Merz haben. Und es war ja dann auch so, einer der Sachverständigen, Professor Philipp Maume, war jetzt gerade in den letzten Tagen dabei, einen Fachartikel zu schreiben. Das kann er sich jetzt sparen, aber es ist schon eine interessante Überschrift, die er gewählt hätte. Zitat: Das Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz oder wie das politische Berlin eine Zukunftsbranche verkrault. Und es stimmt nur so halb. Es ist eben nicht das gesamte politische Berlin, sondern es war vor allen Dingen die Ampel, die hier dafür gesorgt hat, dass wir seit 8 Monaten dieses Gesetz eben nicht im Gesetzesblatt haben, sondern erst jetzt auf den letzten Metern das Ganze passiert. Man muss festhalten, Egoismus, Taktiererei und Respektlosigkeit. Das war das, wie die Ampel hier gehandelt hat. Sie haben dem Land damit geschadet. Sie haben den Unternehmen in diesem Land geschadet und damit auch den Menschen. Es ist gut, dass sie bald keine Verantwortung mehr tragen. Und welche Konsequenzen hat das? Welche Konsequenzen hat das Ganze dann für die Praxis gehabt? Dieses Gesetz ist ein wichtiger Beitrag für den Standort Deutschland, für den Finanzplatz Deutschland. Und warum war es jetzt so schlecht, dass wir so eine lange Hängepartie hatten? Weil natürlich Unternehmen, insbesondere im Digitalbereich, sich überlegen, wo investiere ich? Wo möchte ich am Schluss für meine Dienstleistung, für meine Plattform eine Erlaubnis haben? Und was in den letzten Monaten passiert ist, dass dies eben nicht in Deutschland vonstatten gegangen ist, sondern dass sich Frankreich gefreut hat, dass sich Österreich gefreut hat, die alle schon viel weiter waren als wir. Und insofern war diese Rechtsunsicherheit und Planungssicherheit wirklich ein riesengroßes Problem. Und wenn man dann manche Diskussionen auch in den Kommentaren auf LinkedIn bei den in der Branche verfolgt, dann hat man auch etwas gesehen, was einen dann wirklich auch schmerzt als Abgeordneter des Deutschen Bundestags, nämlich, dass dort dann kommentiert wird, also Es sei ja jetzt ganz gut, dass das jetzt noch kurz vor Weihnachten passiert, aber in Zukunft müsse man sich bei Investitionsentscheidungen die politischen Risiken ganz genau anschauen, die von deutscher Gesetzgebung ausgeht. Also Sie haben hier wirklich in einem wichtigen Bereich, im Bereich der Finanzmarktregulierung, dem Finanzmarkt Deutschland einen riesengroßen Bärendienst erwiesen. Insgesamt sind es Investitionen, die nicht getätigt worden sind. Die Abwanderung habe ich gerade eben genannt und auch den Schaden für die Kryptobranche in unserem Land. Wir haben uns konstruktiv in diese Beratungen mit eingebracht, haben mit der Branche gesprochen, einen Entschließungsantrag auch vorbereitet und sind dann auch unserer Verantwortung gerecht geworden und haben nicht gesagt, ja, es geht uns nicht weit genug, sondern haben dann auch im Ausschuss zugestimmt. Deswegen werden wir auch heute zustimmen. Und auch das ist mal wieder ein Beispiel, dass ein Stück weit die Propaganda-Lügenstraft, die wir so die letzten vier Wochen erlebt haben, wo dann meistens von SPD oder Grünen Seite gesagt worden ist, jetzt werdet doch mal endlich eurer staatspolitischen Verantwortung gerecht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben das in den letzten drei Jahren immer dann gemacht, wenn gute Gesetzesvorschläge auf dem Tisch gelegen haben, haben uns nicht einfach nur den Klacken gemacht oder uns in Fundamentalopposition bemüht, sondern wir haben guten Gesetzen am Schluss auch zugestimmt. Und zuletzt habe ich sehr genau verfolgt, was Christian Lindner, der ehemalige Finanzminister, vor wenigen Tagen hier im Deutschen Bundestag gesagt hat, der sich also sehr darum jetzt bemüht, auch eine sogenannte kryptofreundliche Politik zu machen. Ich hätte mir aber ehrlich gesagt dann schon, hätte ich mich darüber gefreut, wenn Christian Lindner das Ganze auch schon als Finanzminister gemacht hat und nicht jetzt, wenn er sozusagen dann Teil der Opposition ist. Denn eins ist schon auch klar, Deutschland darf in diesem Bereich, im Bereich Krypto, im Bereich Blockchain, den Anschluss nicht verlieren. Wir dürfen nicht den Anschluss verlieren an die regulatorischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Kryptosektor. Denn aus meiner Sicht ist es so, dass Krypto und Blockchain kein vorübergehendes Phänomen sind, sondern immer noch Bestandteil des globalen Finanzsystems. Herzlichen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat Sabine Kurzmacher jetzt das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grüne sind gerade fleißig am Stricken. Mein Schal ist schon gestrickt und ich plane den Wahlkampf am Glühweinstand beim Glühwein oder Punsch. Deswegen würde ich jetzt gerne über das Gesetz selber reden. Und deswegen rede ich jetzt über das Gesetz selber, weil ich finde, dass dieses Gesetz sehr wohl auch in die Zeitung gehört. Es ist nämlich ein wirklich wichtiges und es ist bedeutend für den Digitalstandort Deutschland. Denn Cybersicherheit, Finanzkriminalitätsbekämpfung und Verbraucherschutz, das ist ein Dreiklang für einen modernen Finanzstandort in Deutschland. Und konkret setzen wir mit dem Gesetz die europäische MiCA und die DORA-Verordnung um und die Neufassung der EU-Geldtransferverordnung in deutsches Recht. Wir fördern Innovation und Resilienz und wir schaffen Rechtssicherheit, Aufsicht und Verbraucherschutz. Und Krypto ist nicht nur Innovation, deswegen möchte ich auch auf den anderen Part eingehen, denn es gibt auch Spaßcoins, wie zum Beispiel den Dogecoin. Und wenn ein einzelner, hier nicht namentlich genannter Tech-Milliardär einmal zum Mond und wieder zurück diesen Coin schießt, dann ist das auch ein Beispiel dafür, dass eine nicht vorhandene Regulierung und Sensibilisierung im Bereich Verbraucherschutz problematisch werden kann. Und Molly White, Forscherin, Entwicklerin und Fellow am Harvard Innovation Lab, die sammelt auf der Seite Web3 is going great eine wirklich unglaubliche Sammlung an nicht eingehaltenen Versprechungen aus diesem Bereich. Deswegen müssen wir wirklich beide Seiten betrachten, Innovation, Chancen, aber auch wirklich Verbraucherschutz. Und ja. Und Kriminalität ist im Kryptobereich auch ein Thema. Deswegen verpflichten wir Kryptodienstleister, rechtliche Vorgaben zum Schutz von Wallets umzusetzen. Informationen über die Absender und Empfänger von Kryptovermögenswerten, die müssen erfasst und im Verdachtsfall auch bereitgestellt werden. Und mit dem FINMA-DIC haften nun diese Dienstleister, wenn sie die Kryptowerte ihrer Anleger verlieren. Krypto-Geldwäsche und professionalisierte Finanzkriminalität, die gehören leider oft auch zusammen. Und Ermittlungsbehörden stehen vor kreativsten Ideen organisierter Kriminalität. Da werden zum Beispiel Rap-Bands gegründet, die auf Portalen wie Spotify Songs online stellen. Und die Gewinne durch Streaming bezahlt in Kryptoassets, die werden zur Geldwäsche genutzt. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Kryptomixer erschweren Ermittlungen und manchmal werden Akten geschlossen, sobald nur das Wort Krypto auftaucht. Und in Zukunft werden wir auch da ansetzen müssen und zum Beispiel Schwerpunktstaatsanwaltschaften stärken und ausbauen. Da ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt ein wirklich wunderbares Beispiel. Und Krawattenkriminelle und professionelle Geldwäscher nutzen wirklich jede Gelegenheit gnadenlos aus. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir die Kryptodienstleister als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz aufnehmen und die BaFin die Aufsicht über unsere Kryptodienstleister übernimmt. Das ist für den Bereich der Finanzmarktdigitalisierung ein wichtiger Schritt weg vom Geldwäscheparadies Deutschland. Und es ist auch schon mal so ein kleines bisschen Goldstaub von dem von Christian Lindner versprochenen Goldstandard in der Finanzkriminalitätsbekämpfung. Und wir könnten da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Gold unter den Weihnachtsbaum legen, alle gemeinsam. Wir stärken außerdem, und das finde ich sehr, sehr wichtig, den ehrenamtlichen Verbraucherbeirat der BaFin und unterstützen den Beirat mit einem Sekretariat. Und das lohnt sich für uns alle und auch für den digitalen Finanzmarkt, weil wir wertschätzen damit zivilgesellschaftliches Ehrenamt. Und gerade dann, wenn Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit dem Staat Expertise zur Verfügung stellen, dann sollten wir das auch würdigen und mit Ressourcen unterstützen. Und einmal zu DORA. Diese EU-Richtlinie ist schon in Kraft getreten. Banken und Versicherungen müssen sie schon erfüllen, aber wir haben trotzdem da noch etwas zu tun. Denn die Aufsichtspflichten und Sanktionsmöglichkeiten, die müssen noch festgelegt werden. Und die Verbesserung der operativen Resilienz im Finanzbereich, die hat auch mehrere positive Auswirkungen. Denn wir stärken unmittelbar die Finanzstabilität Europas und wir verbessern die Cybersicherheit der Banken und Versicherungen. Und die Finanzinstitute werden verpflichtet, die Resilienz ihrer IT-Infrastruktur nach hohen Anforderungen regelmäßig zu testen. Und diese hohen Standards, die brauchen wir wirklich dringend. Denn IT-Security-Versicherungen, die können aufgrund der immensen Schäden bald teilweise nicht mehr rückversichert werden. Laut Bitkom haben wir einen insgesamten Schaden von 267 Milliarden durch Cybercrime insgesamt für unsere Wirtschaft in Deutschland, verursacht durch Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage. Und die DORA-Verordnung ist besonders hervorzuheben, denn sie greift auch die NIS-2-Verordnung vor, die im Bereich der kritischen Infrastrukturen neue europäische Regeln umsetzen soll. Und sie verpflichtet Banken und Versicherungen schon jetzt zur Einhaltung wichtiger IT-Sicherheitsstandards. Um jegliche Schlupflöcher zu schließen, verabschieden wir heute Aufsichtspflichten und Sanktionsmöglichkeiten. Und damit geben wir den Aufsichtsbehörden Augen und Zähne. Und für die Finanzmarktdigitalisierung bedeutet das, wir schaffen ein Fundament auch für Verbraucherschutz, Resilienz und Innovation im Banken- und Versicherungssektor. Wir stärken die IT-Sicherheit und stärken die Geldwäschebekämpfung. Und wir regulieren, aber wir regulieren innovationsfreundlich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich muss sagen, ich weiß, das ist ein sehr sperriges Gesetz und unter dem Weihnachtsbaum hat man vielleicht auch Zeit, Scrabble zu spielen. Und die Namen sind natürlich immer sehr lang. Aber trotzdem, auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Gesetze machen unser Land auch sicherer und innovationsfreundlicher. Und deswegen meine persönliche Ansicht, wir hören die sehr wohl auch an die Zeitung. Vielen herzlichen Dank.
Maximilian Mordos spricht jetzt für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass meine Vorrednerin sehr intensiv über dieses Gesetz gesprochen hat. Wir müssen aber natürlich auch über die Genese dieses Gesetzes sprechen. Denn natürlich ist es ein Problem, wenn ein so technisches Gesetz, ich komme gleich noch mal im Detail dazu, über 8 Monate im Deutschen Bundestag festhängt, wo es eigentlich nur um die Umsetzung von EU-Vorschriften, um Harmonisierung geht. Auch so ein Verhalten ist uneuropäisch und schadet dem Finanzmarktstandort Deutschland. Umso besser, dass wir dieses Gesetz jetzt bekommen. Dieses Finanzmarktdigitalisierungsgesetz regelt schlicht und ergreifend Dinge, die wir bisher national geregelt hatten, überführt sie teilweise in europäisches Recht. Teilweise können wir nationale Regeln dadurch abschaffen. Es geht um den Schutz vor Geldwäsche. Genau das wurde schon erwähnt. Es geht um Vorgaben an die IT-Sicherheit, Sicherheitsvorschriften. Wir regeln die Aufsicht dafür Offenlegungspflichten und den Schutz vor Insiderinformationen. Also all das, was man im Finanzmarktbereich schon kennt, wird nun in den digitalen Raum besser übertragen und gilt ganz explizit natürlich auch für Krypto. Ich freue mich sehr, dass wir das auf den Weg bringen, hier Standards setzen und endlich auch ein gutes, ein rechtssicheres Marktumfeld schaffen für Investitionen in diesen neuen Bereichen. Ich glaube, das ist ein Fortschritt. Und ich freue mich, dass, wenn wir es schon nicht in der Ampelkoalition durchbekommen haben, die Freien Demokraten es jetzt zumindest in der Opposition durchbekommen. Immerhin. Ich ärgere mich leider ein bisschen darüber. Ja, es sagt ja was aus, wenn man sowas 8 Monate lang in der Koalition festhängt und blockiert wird wegen Kindergrundsicherung und Demokratiefördergesetz, völlig sachfremd blockiert wird, um den Bundeskanzler in anderem Kontext zu zitieren. Und jetzt bekommt man es durch. Ich finde, das ist aussagekräftig. Ich habe mich aber schon gewundert, lieber Kollege Öl, über die ein oder andere Aussage und Moralisierung, die hier schon gemacht wurde. Denn wenn Sie von Machtspielchen sprechen und die hier vorwerfen bei einem Finanzmarkt-Digitalisierungsgesetz, dann sehe ich schon, dass man beim Negative Campaigning, bei dem Tünnkram, den Sie so teilweise verbreiten als SPD über bestimmte Dinge, schon sich fragen muss, ob solche Machtspielchen und solche moralische Erhobenheit gegenüber anderen Parteien hier im Deutschen Bundestag zulässig ist und vor allem auch sich über Dinge zu freuen, die man jetzt im Kabinett beschließt. Sie feiern sich ja teilweise ab, dass Sie jetzt hier im Kabinett das ein oder andere auf den Weg bringen. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Sie haben keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag. Sie können beschließen, was Sie wollen im Kabinett. Sie werden es ohne Mehrheit hier im Bundestag, der vom Volk gewählt wurde, nicht durchbringen. Man sollte eigentlich mal hinterfragen, ob Sie eigentlich Steuergeldverschwendung betreiben, wenn Sie Arbeit und Zeit von hochbezahlten Ministeriumsleuten da reinstecken, hier Kabinettsbeschlüsse zu fassen, die am Ende überhaupt keine Chance haben, durch den Deutschen Bundestag zu kommen. Vielleicht wäre die Zeit, Zeit und das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und derjenigen, die von Steuergeld bezahlt werden, besser investiert als mit Kabinettsvorlagen, die keine Chance auf Durchsetzung im Deutschen Bundestag haben. Ich möchte dennoch etwas generell noch sagen zum Thema Krypto und Bitcoin und anderen. Denn der Bundesvorsitzende der Freien Demokraten, der ehemalige und zukünftige Finanzminister Christian Lindner, hat ja bereits darauf hingewiesen, dass man vielleicht beim Thema Bitcoin und bei Kryptowährungen mal einen kleinen Fortschritt machen sollte, sich ein bisschen Offenheit zeigen sollte. Und wir haben dort Rückmeldungen bekommen, Sie können es sich nicht vorstellen, das sind jetzt wieder nur die Bitcoin-Bros. Dieses hat System. Es ist ein Problem, wenn wir bei jedem neuen Bereich, den wir vorschlagen, mal zumindest ins Auge zu fassen, mal eine freundliche, wirtschaftsfreundliche Regulierung auf den Weg zu bringen, immer gleich mit Klischees und anderen Dingen um sich geworfen wird. Krypto sind die Bitcoin-Bros. Aktienkultur ist Zockerei. Kernenergie böse. Gentechnik böse. Sie werden eine funktionierende Wirtschaft in Deutschland nicht nur mit Subventionen und Umverteilung hinbekommen. Wir müssen auch neue Marktfelder erschließen und uns aus diesem engen moralischen Korsett, das wir teilweise versuchen, der Wirtschaft aufzuzwingen, befreien. Wenn wir uns nicht öffnen gegenüber Neuem, werden wir wirtschaftlich nicht erfolgreich sein. Und vergessen Sie bitte nicht, die ganze Party hier muss von irgendwem bezahlt werden. Irgendwann wird auch der letzte Steuerzahler dieses Land verlassen haben, wenn wir nicht die Wende hinbekommen. Vielen Dank.
Für die AfD hat Jörn König das Wort.
Also, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Bitcoin-Fans, Herr Mordhorst, vielen Dank für diese Rede, die hätte von uns kommen können. Also, das war schon nicht schlecht. Der Deutsche Bundestag berät heute eines der letzten Monster der Bürokratie direkt aus der Geisterbahn der gescheiterten Ampel. Das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz sollte den Kryptostandort Deutschland stärken. Doch es schwächt ihn durch Fehlregulierung und unnötige nationale Alleingänge. Das Monster schlummerte 8 Monate, wir haben es hier lang und breit gehört, 8 Monate im Restekeller der Ampel nach seiner Beratung im Finanzausschuss. Und dort wurde es, wie gesagt, auch angenommen. Wir begrüßen zwar das Ziel, Rechtssicherheit im Kryptobereich zu schaffen, insbesondere bei Technologien wie Distributed Ledger, umgangssprachlich Bitcoin oder Blockchain, Doch gut gemeint ist nicht gut gemacht. Erstens. Ohne leistungsfähige Aufsicht und eine praxisnahe Umsetzung verpuffen diese Ansätze. Zweitens. Das Gesetz geht leider weit über die EU-Vorgaben hinaus. Erweiterte Prüfungspflichten, nationale Alleingänge setzen insbesondere kleinere Unternehmen unter Druck. Diese praxisfernen Regelungen gefährden den Mittelstand und die Innovationskraft. Drittens. Die Bundesregierung preist ihre One-In-One-Out-Regel zur Bürokratiebegrenzung. Doch bei EU-Gesetzen gilt genau das eben nicht. Dieses Bürokratiemonster aus der Geisterbahn belastet vor allem Start-ups und kleinere Finanzunternehmen, zum Beispiel mit rigiden Zulassungspflichten. Warum stimmen Sie solchen unsinnigen EU-Vorgaben überhaupt zu? Die zugrunde liegenden EU-Rechtsakte sind außerdem unbefristet. Einmal beschlossen, bleiben sie bestehen, egal wie praxisfern oder auch wirtschaftsschädlich sie halt sind. Wie kann eine Bundesregierung eine solche Regelung kritiklos passieren lassen? Wir brauchen endlich als Deutscher Bundestag die Möglichkeit, EU-Regelungen aus Brüssel einfach auch mal ablehnen zu können. 2027 wurden bereits 49,2 Milliarden Euro Steuereinnahmen aus Deutschland an die EU abfließen. Das sind, meine Damen und Herren von den Kartellparteien, 135 Millionen Euro jeden Tag. Geld, das in Deutschland für Wohnungen, Infrastruktur, Bildung sowie innere und äußere Sicherheit fehlt. So kann es nicht weitergehen, EU-Probleme mit immer mehr deutschem Geld zu kaschieren. Erst müssen wir zahlen und dann auch noch unsinnige deutschlandschadende EU-Vorgaben umsetzen, zwangsweise. Schluss damit. Die BaFin soll nach diesem Gesetz als Aufsicht über neue Kryptomärkte dienen. Doch die BaFin hat beim Wirecard-Skandal grandios versagt. Sie verhinderte lange die Aufdeckung eines der größten Finanzskandale in Deutschland, indem sie der Wirecard AG sogar noch einen Persilschein ausstellte. Trotzdem sollen ihr jetzt neue Aufgaben übertragen werden, obwohl sie weder personell noch fachlich ausreichend aufgestellt ist. Qualifizierte Fachkräfte für die Kryptoregulierung sind am Markt kaum verfügbar. Was die Bundesregierung hier plant, droht zum nächsten FIU-Desaster zu werden, bei dem Zehntausende, es waren eigentlich Hunderttausende, Geldwäsche-Verdachtsfälle unbearbeitet blieben. Unsere Forderung: erstens, keine nationale Überregulierung, zweitens, stärken Sie die BaFin, bevor Sie neue Aufgaben übertragen, drittens, verlängern Sie Fristen, um den Unternehmen mehr Zeit zu geben, und viertens, entlasten Sie kleine Unternehmen und Start-ups. Zusammenfassend, ein gutes Ziel, aber grottenschlecht umgesetzt. Wir als AfD-Fraktion enthalten uns der Stimme, denn einem solchen überregulierten Bürokratiemonster kann man einfach nicht zustimmen. Der Standort Deutschland wird leider großen Schaden nehmen. Vielen Dank.
Das Wort für die SPD hat Michael Schröder.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, diese Regierung hat in diesem Parlament keine Mehrheit mehr. Es wundert mich aber, Herr Mordhorst, welche Auffassung Sie von Ihrer weiteren Tätigkeit hier haben. Die Bundesregierung und dieses Parlament ist arbeitsfähig. Wir legen Gesetze vor. Und ich würde mir von Ihnen erwarten, dass Sie nicht hier einen Teilzeitjob nachgehen, sondern dass Sie hier auch mit voller Ernsthaftigkeit diese Gesetzesvorhaben noch hier behandeln. Und wenn Sie ihnen zustimmen können, auch zustimmen. Das gehört zur Auffassung, die man als Parlamentarier hat, wenn man diesem Haus angehört. Und es gehört auch dazu, wir reden mal von der Stunde des Parlaments, dass man sich auch die Vorlagen dann genau anschaut. Meine sehr geehrten Damen und Herren der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wir haben bis vor wenigen Tagen zu allen Vorhaben, die diese Regierung noch auf den Weg gebracht hat, wo es fertige Gesetze gibt, die wir nur noch in zweiter, dritter Lesung auch abstimmen müssen, wie dieses hier gehört, Blockade. Wir machen nichts mehr mit. Beispielsweise auch beim Thema Kindergeld, beim Thema Entlastungen für die Wirtschaft. Alles Dinge, auf das sich die Menschen auch verlassen können müssen. Und nun hat nach einigen wenigen Tagen der Herr Flipflop-Merz dann doch gemerkt, es kommt nicht so gut an und will doch bei einigen Sachen mitnehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch so geht man mit den berechtigten steuerlichen Ansprüchen und der Sicherheit der Menschen nicht um, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zu diesem Gesetz, das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz, ist einerseits ein überwiegend technisches Gesetz, das vor allem drei Ufer-Haben umsetzt. Es setzt jedoch einen sehr wichtigen Rahmen für mehr Innovation und Sicherheit auf den Finanzmärkten, die zunehmend eben digitaler werden. Mit diesem Finanzmarktdigitalisierungsgesetz stärken wir den Finanzstandort Deutschland und den Verbraucherschutz. Und deswegen ist es gut, dass wir hier mit parlamentarischer Mehrheit dieses Gesetz heute noch verabschieden. Es gibt eben drei EU-Verordnungen. Die MiCA-Verordnung ist schon genannt worden, schafft einen harmonisierten Regulierungsrahmen für Kryptowerte auf europäischer Ebene. Sie löst damit bestehende nationale Rechtsrahmen ab. Sie regelt Registrierungs- und Zulassungsanforderungen für Emittenten von Kryptowährungen. Dabei stehen Anlegerschutz und Finanzstabilität im Mittelpunkt. Die entsprechenden Regelungen sind ohne dieses Gesetz nicht anwendbar. Deshalb ist es so wichtig gewesen, dass wir das in diesem Jahr noch machen. Zum Zweiten, die Geldtransferverordnung wurde schon erwähnt, auch ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Neufassung dieser Geldtransferverordnung orientiert sich an den aktuellen, an den internationalen Standards der FATF. Sie dient unter anderem der Nachverfolgbarkeit von Transaktionen von Kryptodienstleistern mit Informationen über Sender und Begünstigten, die bei Verdacht auf Geldwäsche an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden müssen. Ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Auch deshalb ist es gut, dass wir das heute beschließen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und drittens, die Verordnung über digitale operationale Resilienz im Finanzsektor, kurz DORA, Ziel hier die Verbesserung des IT-Risikomanagements nicht nur von Finanzunternehmen, sondern von allen IT-Dienstleistern, die im Finanzsektor tätig sind. Wird zum Beispiel zum ersten Mal eine eigenständige Überwachungs- und Prüfungsbefugnis der EBA unmittelbar gegenüber solchen IT-Dienstleistern sichergestellt. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz, auch zum Beispiel vor Cyberangriffen auf den Finanzmärkten. Ich erinnere an den 19.07. diesen Jahres, wo es Ausfälle gab, globale IT-Ausfälle infolge eines fehlerhaften Updates eines IT-Sicherheitsanbieters. Zusammengefasst, für einen wettbewerbsfähigen deutschen Finanzstandort und einen ebensolchen Markt für Kryptowerte ist dieses Gesetz als deutsches Durchführungsgesetz wichtig. Es verhindert Rechtsunsicherheit und sichert und schafft Arbeitsplätze in Deutschland. Und deswegen ist es gut, dass wir hier eine breite Mehrheit dafür haben. Herzlichen Dank hierfür und einen schönen Abend noch.
Das Wort für die CDU-CSU hat Mechthilde Biedemann.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von SPD, Grünen und FDP, namens meiner Fraktion darf ich Ihnen sagen, dass wir nicht interessiert sind am Blick unter die Bettdecke und in Ihren Rosenkrieg. Wir haben keine Lust, uns bei sachlich wichtigen Themen damit zu beschäftigen, dass Sie mit dem Aufarbeiten Ihres unsäglichen, drei Jahre anhaltenden Dauerstreits wie Szenen einer Ehe sich beschäftigen. Und sehr verehrter Herr Schwody, ganz offenkundig ist es für Sie zu viel verlangt, dass Sie von heute Morgen 10 Uhr bis heute Nachmittag 17.30 Uhr sich merken können, wie Ergebnisse sind. Wir haben heute Vormittag Ihrem Gesetzentwurf zugestimmt zum Steuerfortentwicklungsgesetz, in dem diese Punkte enthalten sind. Aber ich sage Ihnen auch, wir haben dieses nicht getan, weil wir der Meinung sind, dass wir Ihnen jetzt zu all dem verhelfen müssen, was Sie selber seit drei Jahren nicht auf den Boden kriegen, sondern weil wir einfach keine Lust haben, dieses Debakel mitzumachen, unter dem dieses Land seit drei Jahren leidet. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben vollkommen recht. Das Land leidet unter Blockade und Stillstand, weil es einer Koalition erlegen ist, dass sich seit Monaten nichts mehr bewegen hat lassen, und einem Kanzler, der nicht in der Lage war, die Vertrauensfrage konsequent in dem Moment zu stellen, in dem ihm alles zerbrochen ist, was jemals irgendwie zitternd unter seinen Händen war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch heute Vormittag haben wir an weiteren Gesetzen gearbeitet, und unter anderem, um endlich Geschwindigkeit in die Lage zu bringen, die wir auch in diesem Finanz- und Steuerbereich brauchen, haben wir zum Beispiel beim Entwurf des Gesetzes für dringliche Änderungen im Finanz- und Steuerrecht auf die Anhörung gemeinsam verzichtet, um zu sagen, lass es uns beschleunigen und vorankommen. Sie brauchen ja offenkundig für alles ansonsten jede Drittleiter und kommen trotzdem nicht voran. Und lassen Sie mich noch eines sagen. Gerade am heutigen Tag sollten wir uns über das Thema der Gefährdung unseres Finanz- und Kapitalmarkts noch einmal intensiv unterhalten. Heute früh wurde verlautbart, dass die UniCredit mittlerweile 28% Eigentum hält an unserer Commerzbank. Der Bank, die wir deswegen im Deutschen Bundestag mit den Steuergeldern unserer Bürgerinnen und Bürger gehalten haben, damit sie sich wieder konsolidieren kann, was sie hervorragend geschafft hat, die auf einem glänzenden Weg sich befindet und in dem eine unfassbar dilettantische Ampel, unfassbar dilettantisch, wie wir jetzt aus Insiderkreisen so manches erfahren haben, dafür gesorgt hat, dass sie jetzt in italienische Hände übergeht, zu einem Zeitpunkt, in dem die Italiener eine weitere italienische Bank mit den entsprechend nicht einlagengesicherten Risiken kauft, sodass ein noch größeres ungesichertes Paket entgegensteht dem, was wir haften müssen über die Commerzbank. Was für ein katastrophaler Tag für Deutschland, was für ein katastrophaler Tag für unseren Finanz- und Bankenmarkt. Und wir wissen alle, dass wir demnächst auch, über, nachdem wir ja schon die 25-prozentige Sperrkontrolle überschritten haben, auch über die Kontrollschwelle 30% gehen werden, nämlich dann, wenn durch die Börsenrückkaufspakete die entsprechenden Anteile sich verschieben werden. Meine Damen und Herren, ich komme aber noch mal kurz zu diesem Gesetz. Das haben wir von Anfang an positiv begleitet. Was wollen Sie denn eigentlich? Wenn Sie nicht zurechtkommen, dann waren wir konstruktiv, und trotzdem können Sie nicht mal mit Konstruktivität umgehen. Sie sind wirklich für nichts zu gebrauchen. Wir haben mit unserem Entschließungsantrag klar noch mal gelegt, wo wir eine Weiterführung dieses Gesetzes haben wollen. Wir brauchen rechtsklarere Definitionen. Ich darf Sie bitten, dass Sie da einfach unserem Entschließungsantrag auch die Inhalte entnehmen, um eben die Widersprüche, die wir einerseits in den drei EU-Verordnungen haben, aber vor allen Dingen zu unserem nationalen Recht noch einmal klarstellen zu können. Wir wollen, dass bei Kryptowährungen die Übergangsfrist verlängert wird, damit sich die Dienstleister darauf einstellen können, und dass die Doppelzuständigkeiten in der Aufsicht gestrichen werden und praxistaugliche Regelungen gefunden werden. Ich glaube, was wir vorgeschlagen haben, hat Sinn, hat Verstand. Und ansonsten müssen wir einfach versuchen, wenn der Wähler uns dieses Bitte zubilligt, dass wir dann zu vernünftigen Regierungshandeln kommen können. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache, und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf über die Digitalisierung des Finanzmarktes. Der Finanzausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19178 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 10280 in der Ausschussfassung anzunehmen. Wer dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen will, möge bitte die Hand heben. Das sind die SPD-Fraktion, die CDU/CSU, die Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Fraktion der FDP. Und weiter stimmt niemand zu. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion und ein Abgeordneter der Linken. Das BSW ist nicht anwesend. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Wer zustimme, möge sich erheben. Vielen Dank. Die Gegenstimmen. Danke sehr. Die Enthaltungen. Danke sehr. Der Gesetzentwurf ist in dritter Beratung angenommen mit dem gleichen Stimmverhältnis wie vorher. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 3a und 3b sowie Zusatzpunkt 4. Hier geht es um die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Die Mittel aus dem Fonds für Spätaussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge und Härtefälle der Ost-West-Rente.